Jetzt zur Gottheit und Person des Heiligen Geistes. Wir haben ja auch gesehen, wie geleugnet worden ist, der Heilige Geist sei keine Person. Das leugnen übrigens auch heute die Zeugen Jehovas. Aber in Apostelgeschichte 5, Verse 3 und 5, sehen wir, der Heilige Geist ist Gott. Es ist die Geschichte mit Ananias und Sapphira. Und die haben so getan, als wären sie ganz besonders treue Christen, als hätten sie allen ihren Besitz der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Aber es war alles nur Vortäuschung. Und in Kapitel 5, Vers 3 sagt Petrus, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Und die Frage wird nochmals wiederholt, eben in Vers 9. Petrus aber sprach zu ihr, zur Frau, was ist es, dass ihr übereingekommen seid, Entschuldigung, das ist zur Frau, den Geist des Herrn zu versuchen. Vers 4 meinte ich am Schluss. Was ist es, dass du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen hast? Nicht Menschen hast du gelogen, sondern Gott. Du hast den Heiligen Geist belogen. Du hast nicht Menschen belogen, du hast Gott belogen. Also ist der Heilige Geist Gott. In Hebräer 9, Vers 14 finden wir den Ausdruck, dass Christus sich geopfert hat durch den ewigen Geist. Also der Heilige Geist ist ewig. Hiob 33, Vers 4, Jesaja 40, Vers 13 und Hiob 34, Vers 14 sagt, dass der Heilige Geist Schöpfer und Erhalter ist. Der Heilige Geist ist Schöpfer. Und in Psalm 139, Vers 7, da sagt David, dass der Geist Gottes allgegenwärtig ist. Er sagt, nehme ich die Flügel der Morgenröte und ginge bis ans Ende des Meeres, da könnt ihr auch nicht von dem Geist Gottes entfliehen. Auch da selbst würdest du mich leiten. Ich habe ganz besonders an dieses Wort gedacht, als ich so am Meer stand bei San Francisco war, vergangenen Mai. Da ist man wirklich am Ende des Meeres angekommen, weiter geht's nicht, schon wieder bald nach Hause. Also, auch da selbst würde deine Hand mich leiten. Wunderbar. Und da wird gesagt, eben der Geist Gottes wäre auch da. Er ist allgegenwärtig. Und wichtig, der Teufel, die Dämonen sind nicht allgegenwärtig. Engel sind an Raum und Zeit gebunden. Beweis? In Hiob 1 sagt Gott, wenn Satan vor ihm erscheint, vor seinem Thron, woher kommst du? Vom Umherwandeln auf der Erde und vom Umherstreifen auf ihr. Dauernd auf Weltreisen. Aber nicht überall gleichzeitig. Natürlich dadurch, dass er ein riesiges Heer zur Verfügung hat von Dämonen, ist er in allen Ländern gleichzeitig aktiv. Und Daniel 10, Daniel betet und fastet, und 3 Wochen später kommt ein Engel und entschuldigt sich und sagt, schon vor 3 Wochen war dein Gebet erhört. Aber der Fürst von Persien hat mir Widerstand geleistet. Das ist dann der Engelfürst von Persien. Ein dämonischer Engelfürst. Da kann man den Iranern mal erzählen, wer an ihrer Spitze ist. Gut. Der Fürst von Persien hat mir Widerstand geleistet und einer der ersten Fürsten gekommen ist und mir geholfen hat, dann habe ich gewonnen und jetzt konnte ich erst zu dir kommen. Entschuldigt sich also für 3 Wochen Verspätung. Engel sind an Ort und Zeit gebunden. Nur Gott ist allgegenwärtig. Jetzt die Frage, ist der Heilige Geist eine unpersönliche Kraft oder ist er eine individuelle Person? Da müssen wir natürlich zuerst definieren, was heißt das Wort Person? In welchem Sinn verstehen wir das? Nun, die Definition, die ich gebe, ist diese. Person ist ein individuelles, geistiges Wesen, braucht also nicht unbedingt einen Körper, aber eine Individualität, ein Ich. Individuelles, geistiges Wesen, das durch Wille, Denken, Fühlen und Handeln gekennzeichnet ist. Nun, hat der Heilige Geist einen Willen? Ja, 1. Korinther 12, Vers 11 sagt von den Wirkungen, dass der Heilige Geist sie austeilt, wie er will. Denkt der Heilige Geist? Natürlich. Es steht sogar in 2. Mose 28, dass er den Handwerkern für die Stiftshütte die Weisheit gegeben hat, um diese Dinge tun zu können. Zum Beispiel hat auch er Bezalel ben Uri die Weisheit gegeben, einen siebenarmigen goldenen Leuchter mit Hammerschlägen in Schmiedearbeit herzustellen, mit hohlen Röhren. Im Hebräischen sind diese Arme, Kane, die sind hohl. Das kann kein einziger Handwerker heute bewerkstelligen. Nur gießen. Aber in Schmiedearbeit herstellen kann niemand. Bezalel hat es gekonnt, vor 3.500 Jahren, aber der Geist Gottes hat ihm das eingegeben. Handwerkliche Weisheit, die wir heute nicht kennen. Also, denken, dann fühlen. Der Heilige Geist kann betrübt sein. Epheser 4, Vers 30, betrübe nicht den Heiligen Geist. Der Heilige Geist handelt, natürlich. 1. Korinther 12, 11, der Heilige Geist wirkt, teilt aus. Hebräer 3, Vers 7, er spricht. Hebräer 10, Vers 15, er bezeugt. Apostelgeschichte 16, 6, er verhindert. Johannes 16, 8, er überführt. Johannes 16, Vers 13, er führt in die ganze Wahrheit. Und so weiter. Also, das macht das deutlich. Der Geist steht besonders in Verbindung mit dem Begriff der Kraft, das habe ich schon gesagt. Da ist es nützlich, etwas zu sagen über das hebräische Wort für Geist, Ruach. Ist übrigens weiblich. Hebräisch heißt es die Geist. Das hat natürlich die Feministinnen gefreut, also die theologischen Feministinnen. Und die haben dann gesagt, man sollte eigentlich sprechen in einer modernen Bibelübersetzung über die Heilige Geistin. Das ist eine Gotteslästerung. Denn im Neuen Testament haben wir das Wort Pneuma und das ist Neutrum. Sächlich. Und was sie nicht gecheckt haben, ist, dass das grammatische Geschlecht nicht automatisch das gleiche ist wie das biologische Geschlecht. Denn warum heißt der Tisch der? Ist er ein Mann? Nein, sagen die Franzosen, es ist eine Frau, denn es heißt la table. Und dann kommt ja die große Frage auf, und das ist ja sowieso ein besonderer Stein des Anstoßes, warum heißt es das Fräulein? Es sollte doch die Fräulein sein. Ja gut, darum lässt man heute das Fräulein gar ganz weg. Dann gibt es nur noch die Frau. Und das ist mir gleich. Oh, das finde ich, das ist gut. Auf Hebräisch gibt es nämlich auch kein Fräulein. Es gibt nur die Gweret, und das ist eine Frau, oder verheiratet oder nicht verheiratet. Aber nur um zu sagen, das ist natürlich ein Unsinn. Wenn man daraus etwas in Bezug auf die Lehre über Gott ableiten will, das ist Gotteslästerung. Also, weiblich bedeutet Geist, Hauch oder auch Wind. Und das macht deutlich, es ist eine Kraftwirkung, die man nicht sieht und auch nicht greifen kann. Eben darum sagt der Prediger, vom Haschen nach Wind. Das ist eben das, was man nicht kann. Pneuma ist sächlich, bedeutet genauso im Griechischen Geist, Hauch, Wind. Und der Herr Jesus nimmt darauf Bezug in Johannes 3, Vers 8 und sagt, der Geist weht, wo er will. Beziehungsweise er sagt, übersetzt ist es, der Wind weht, wo er will und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Und da ist das Wortspiel, weil Wind ist das gleiche Wort dort wie für Geist. Aber man muss Wind übersetzen aus dem Zusammenhang. Der Wind weht, wo er will und du... Also, das zeigt eine unsichtbare, sanfte oder gewaltige Wirkung, die sich menschlich nicht greifbar machen lässt. Darum wird der Heilige Geist eben speziell Geist genannt. Ist schon bald wieder Zeit für Pause. Ja, gerne.
Ja. Und Weib, der Einzige, der sich offenbart, ist Jesus Christus. Das habe ich noch verstanden, aber dann haben Sie Seele für Gott Vater genannt.
Ja. Ja, die Seele, verstanden im Sinn, nicht wahr, das Wort Seele in der Bibel wird sehr verschieden gebraucht.
Ja, ja.
Da muss man nach Stelle unterscheiden. Aber oft im Sinn von Ich, das entscheidet, das plant. Und insofern die Parallele, weil Gott, der Vater, besonders in Verbindung steht mit der Auserwählung, mit der Planung des Heils und so weiter. Also insofern besteht diese Analogie. Ja, und das macht ja 1. Korinther 2 ganz direkt. Denn 1. Korinther 2 sagt, wer weiß, was im Menschen ist, als der Geist des Menschen. Und so weiß auch nur der Geist Gottes, was in Gott ist. Oder darum bin ich von dort ausgegangen. Dort ist direkt die Parallele gemacht, der Geist Gottes und der Geist des Menschen, die die Tiefen des Menschen bzw. Gottes erforschen. Und von daher bin ich ausgegangen und habe mich gefragt, ja, wo können wir die Analogie weitersehen? Und dann geht es auf mit dem Körper, das Sichtbare, und die Seele, der Sitz des Ichs, des Willens. Gut, wir fangen noch ganz kurz an mit dem Thema die Gottheit und Menschheit Christi. Ja, noch eine Frage? Ja gut, aber also die Frage war, ist der Heilige Geist eine Kraft oder eine individuelle Person? Die Bibel sagt doch beides, er ist Kraft als auch Person, das schließt sich nicht aus. Aber ich habe hier gegenübergestellt unpersönliche Kraft oder individuelle Person. Also der Heilige Geist ist nicht eine unpersönliche Kraft, sondern ist eine Person und steht ganz besonders in Verbindung mit der Kraft Gottes. Jawohl, also das Kraft und Person schließt sich nicht aus, aber der Heilige Geist ist nicht unpersönlich, sondern persönlich. Ja, gut, also ich wiederhole die Frage. Also die Frage ist, beim Geist des Menschen, 1. Korinther 2, da kann man ja nicht sagen, der Geist des Menschen sei eine individuelle Person für sich. Nun habe ich ja erklärt, dass der Mensch nur im Bild Gottes geschaffen ist. Also der Mensch ist nicht eine Dreieinheit von drei Personen, aber es besteht ein Abbild von den drei Personen in der Gottheit. Also man kann es nicht einfach 1:1 gleichsetzen. Aber dennoch macht die Bibel diese Analogie. Aber des Weiteren macht die Bibel deutlich, dass der Vater ist nicht der Heilige Geist und der Heilige Geist ist nicht der Sohn und ist auch nicht und der Sohn ist auch nicht der Vater. Also die Personen werden unterschieden und darum sehen wir auch eine Gemeinschaft in Gott. Und das ist sehr wichtig. Der Gott im Islam ist nur eine Person. Er ist Unus, ja? Einer. Das heißt, der Gott des Islam ist nach ihrer Vorstellung ein Gott, der immer allein war und nie in Gemeinschaft gelebt hat. Es ist also nicht ein Gott der Liebe, der in einer Beziehung der Liebe gelebt hat, wie der Gott der Bibel. Denn in der Gottheit gab es von jeher eine Beziehung der Liebe. Eben, wir denken Johannes 17, Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und dann sagt er auch, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Also diese Beziehung der Liebe in Gott war da und war nicht abhängig, dass Gott ein Objekt die Welt zuerst schaffen musste, um Liebe ausüben zu können. Gott ist völlig unabhängig von uns, von der Schöpfung, um ein Gott der Liebe zu sein. Und darum hat das natürlich praktische Auswirkungen. Wenn ich an einen Gott glaube, der nicht von Ewigkeit her Liebe ist, dann fällt es mir auch viel einfacher, brutal mit anderen Menschen zu sein. Aber wenn ich wirklich verstanden habe, wer Gott ist und diese Liebe des Vaters und des Sohnes und die Liebe des Geistes, davon wird ja auch gesprochen, Römer 15, die Liebe des Geistes, dann hat das Auswirkungen auch für mein Leben und für die Nächstenliebe. Gut, wir müssen Pause machen. Wir kommen zum allerletzten Teil. Jesus Christus ist Gottes Sohn von Ewigkeit her. Wo steht das? Hebräer 7, Vers 3. Dort spricht der Hebräerbrief über den geheimnisvollen König Melchisedek aus 1. Mose 14. Abraham ist ja nach der Schlacht ihm begegnet, hat von ihm Brot und Wein bekommen und hat dann diesem König den Zehnten gegeben. Und Melchisedek hat dann Abraham gesegnet. Aber das Eigentümliche ist, dieser Melchisedek, von ihm wird nichts gesagt, von wem er abstammt. Plötzlich wird er so unverhofft in 1. Mose 14 aufgeführt und später erfahren wir nichts mehr über ihn, wie er gestorben wäre. So wird er beschrieben. Einfach plötzlich ist er da, oder er ist einfach da, ohne Anfang, ohne Ende. Ich lese Hebräer 7, Vers 2. Welchem auch Abraham den Zehnten zuteilte von allem, der erstlich verdolmetscht König der Gerechtigkeit heißt. Melchisedek, König der Gerechtigkeit. Sodann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens habend, aber dem Sohne Gottes verglichen, bleibt Priester auf immer da. Also es wird nichts gesagt über seine Eltern, wird auch kein Geschlechtsregister aufgeführt. Er ist einfach da, ohne Anfang, ohne Ende. Und dann heißt es, aber dem Sohne Gottes verglichen, oder man kann es auch übersetzen, ähnlich gemacht, also ist die Lehre, Melchisedek sei Jesus Christus, ist falsch. Aber Melchisedek ist so beschrieben in 1. Mose 14, dass er so ähnlich gemacht ist dem Sohn Gottes, ohne Anfang, ohne Ende. Aber interessant ist, es wird hier nicht gesagt, aber Jesus Christus verglichen oder dem Logos verglichen oder was man auch für einen Ausdruck verwenden könnte, sondern ausgerechnet aber dem Sohne Gottes verglichen. Also Sohn ohne Anfang, ohne Ende. Er ist als Sohn ewig, ohne Anfang, ohne Ende. Und das wird bestätigt durch Johannes 16, Vers 28. Dort heißt es, ich lese aber schon Vers 27 dazu, in den Abschiedsreden im Obersaal, sagt der Herr den Jüngern, denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin von dem Vater ausgegangen und bin in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Also der Herr Jesus ist von dem Vater ausgegangen, in die Welt gekommen. Und jetzt geht er wieder zum Vater zurück. Er hätte ja auch sagen können, ich bin von Gott ausgegangen. Und dann bin ich in die Welt gekommen und dann ist er mein Vater geworden. Sagt er nicht. Er sagt, ich bin vom Vater ausgegangen. Der war also schon der Vater vorher. dann ist er in die Welt gekommen und er ist wieder zum Vater zurückgegangen. Also er ist von dem ausgegangen, der schon vor seiner Menschwerdung sein Vater war. Also war der Herr Jesus schon Sohn Gottes vor seiner Menschwerdung. Und in Johannes 17, Vers 5 spricht er auch davon: Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Nicht so verherrliche du mich, Gott. Vater, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir, Vater, hatte vor Erschaffung der Welt. Und dann noch Johannes 17, 24. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Vater, du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Das ist der ewige Sohn. Und dann nennt er ihn gerechter Vater. Und interessanterweise, schon in Sprüche 30, Vers 4 wird der Sohn Gottes erwähnt. Im Alten Testament, Sprüche 30, in den Worten Agurs. Da sagt Agur in Vers 4, wer ist hinaufgestiegen gen Himmel und herniedergefahren? Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer die Wasser in ein Tuch gebunden? Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Was ist sein Name und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Da wird Gott genannt. Sag mir, was ist der Name von Gott? Das wird er nachher verraten. In Vers 9 wird er nämlich Yahweh genannt. Aber dann sagt er, was ist der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Nicht, was ist der Name eines Sohnes von ihm? Seines Sohnes. Hat nur einen Sohn. Und schon alttestamentlich. Nicht, was wird der Name sein, wenn er mal einen Sohn haben wird? Nein, was ist der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Der ewige Sohn. Und dieses Verhältnis von Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn, das ist so fundamental wichtig für das Christentum. Denn darin liegt das ganze Geheimnis des Christentums verborgen. Das Johannesevangelium zeigt, dieser ewige Sohn ist gekommen in diese Welt. Und so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Johannes 1, Vers 12. Also Menschen, die jetzt an den Sohn Gottes glauben, die kommen in die Position von Kindern zu dem Vater. Das heißt, sie dürfen Gott so kennenlernen, den Vater, wie der ewige Sohn ihn gekannt hat in der Ewigkeit. Und darum spricht das Johannesevangelium dauernd über den Vater, weit über 110 Mal. Und dann in Johannes 14 bekommt einer Sehnsucht und sagt, Herr, zeige uns den Vater. So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und der Herr Jesus erklärt, er geht ins Vaterhaus und wird dort eine Stätte bereiten. Dann kommt er wieder und ich werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Ins Vaterhaus. Aber interessant ist, die Gläubigen werden im Johannesevangelium genannt Kinder Gottes. Und sie werden im Johannesevangelium nie Söhne Gottes genannt. Nur der Herr Jesus wird Sohn Gottes genannt. Die Gläubigen Kinder Gottes. Um ganz deutlich hier den Unterschied zu zeigen. Gläubige sind durch Wiedergeburt in dieses Sohnesverhältnis gekommen, als Kinder zum Vater. Aber der Herr Jesus ist es von Ewigkeit her. Aber wir sehen, wenn wir die ewige Sohnschaft leugnen, dann verlieren wir den ganzen Reichtum des Christentums. Und damit auch den ganzen Reichtum, Gott zu kennen als Abba, Papa. Im Judentum ist es verboten, Gott Abba zu nennen. Und Römer 8 und Galater 4 sagt klar, dass der Geist der Sohnschaft ruft, Abba, Vater. Dieses intime Verhältnis, das der Herr Jesus hatte Und auch dort im Garten Gethsemane sagt er, aber Vater, alles ist dir möglich. Er nannte ihn so. Und jetzt sehen wir dieses ewige Verhältnis von Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn. Und das wird durch die Antichristen geleugnet. Denn Johannes sagt in 1. Johannes 2, Vers 22, wer ist der Lügner, wenn nicht der, der da leugnet, dass Jesus der Christus ist? Dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Also diese Leugnung der Sohnschaft, und wer die Sohnschaft leugnet, der leugnet auch die Vaterschaft. Islam, aber nicht nur im Islam, sondern in der Christenheit auch. Und schon in der alten Kirche ist das aufgekommen und man findet diese Irrlehre bis heute, die Leugnung der ewigen Sohnschaft Christi. Aber jetzt ist ganz wichtig, Jesus Christus ist als Gott von Ewigkeit her Sohn. Aber er ist Mensch geworden und als Mensch ist er durch Zeugung Sohn Gottes. In einer zweiten Hinsicht. So lesen wir in Lukas 1, Vers 35, in der Ankündigung des Engels an Maria. Denn die Geburt des Herrn ist absolut einzigartig. Lukas 1, Vers 35. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Übrigens, das Wort überschatten ist das Wort, das in der Septuaginta im Alten Testament gebraucht wird für die Schechina, wenn sie über die Stiftshütte kam oder über den Tempel. Das ist der Gedanke dahinter. Kraft Gottes wird dich überschatten. Die Schechina kommt über sie. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Also, durch die Zeugung, durch den Heiligen Geist, ist der Herr Jesus als Mensch Sohn Gottes. Und insofern, als Mensch ist er Sohn geworden. Also müssen wir zwei Arten von Sohnschaft unterscheiden. Die ewige Sohnschaft und dann die Sohnschaft durch Zeugung. Psalm 2, Vers 7. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und dann geht das auf. Das wird dort im Neuen Testament auch verwendet, ja. Diese lichte Wolke, die überschattete, genau. Das war auch die Schechina. Gut. Jesus Christus ist Gott dem Vater gleich. In Philipper 2, Vers 6 lesen wir, dass Jesus Christus, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Gott gleich zu sein. Das war also für ihn nicht etwas, das er durch Raub an sich reißen sollte, so wie das der Teufel, der Luzifer, gemacht hatte. Jesaja 14, Vers 12. Ich will mich dem Höchsten gleich machen. Nein, es war für ihn nicht etwas als Raub zu achten, Gott gleich zu sein. Aber er hat sich dann erniedrigt. Johannes 5, Vers 18, da sagen die Juden, weil der Herr Jesus, weil du Gott deinen eigenen Vater nennst, hast du dich Gott selber gleich gemacht. Das ist interessant. Dass die Juden haben verstanden, wenn Jesus Christus nicht gesprochen hat über unser Vater, Avinu, das ist eine jüdische Anrede, Avinu Shebashamayim, unser Vater, der du bist in den Himmeln. Aber er hat über Gott gesprochen, über seinen eigenen Vater, seinen eigenen Abba, Abba Sheli. Mein eigenen Vater. Und dann sagen sie, machst du dich Gott gleich. Sie haben das verstanden? Und Zacharja 13, Vers 7, da sagt Gott über den Messias, Schwert, erwache wieder den Hirten, wieder den Mann, der mein Genosse ist. Und das hebräische Wort Amiti heißt Genosse im Sinn von, der mir auf der gleichen Stufe steht. Interessant, dass Gott den Messias nennt, mein Genosse, Amiti, mein Gleichgestellter. Und das ist er in seinem inneren und in seinem äußeren Wesen. Wenn es nämlich heißt in Philipper 2, Vers 6, da er in Gestalt Gottes war, für Gestalt steht im Griechischen das Wort Morphe. Und das bedeutet innere und äußere Natur. Also wirklich die Gottheit in jeder Hinsicht. Es wird aber noch klarer. Jesus Christus ist als Person vom Vater unterschieden. In Hebräer 1, Vers 3 wird er genannt der Abdruck seines Wesens. Jesus Christus ist der Abdruck seines Wesens. Für Abdruck steht im Grundtext das Wort Charakter. Hat nichts zu tun mit unserem Charakter. Hängt aber nämlich zusammen. Das bedeutet ein Stempelabdruck. Nun, der Stempelabdruck ist absolut identisch mit der Stempelvorlage, ja? Aber spiegelbildlich. Das ist unwahrscheinlich gut formuliert. Er ist in allem Abdruck des Wesens des Vaters, absolut gleich ewig, gleich weise, gleich allgegenwärtig, gleich mächtig, gleich herrlich und trotzdem von ihm zu unterscheiden, vom Vater. So wie der Abdruck spiegelbildlich ist zum Stempel. Weiter, in Johannes 1, Vers 2, da lesen wir doch, und das Wort war Gott. Jetzt sagen die Zeugen Jehovas, seht ihr. Vor Gott steht da kein Artikel. Eigentlich im Griechischen müsste es heißen, und das Wort war der Gott. Das ist normal im Griechischen, dass der Artikel viel, viel häufiger steht als bei uns. Das haben wir schon mal gemerkt, nicht? Der Gott, unser und Heiland, Jesus Christus, oder? Der Artikel steht viel, viel mehr. Aber dort steht der Artikel nicht. Und dann sagen sie, seht ihr, wenn der Artikel fehlt im Griechischen, dann bedeutet das hier unbestimmter Artikel. Das Wort war ein Gott. Er war so göttlich in der Art, aber er ist nicht gleich. Nun, jetzt ist das folgendermaßen. Wenn dort der Artikel stehen würde, dann wäre das eine Irrlehre. Wenn nämlich stehen würde, das Wort war der Gott, dann wäre der Sohn als Person identisch mit dem Vater. Ich will erklären, ganz kompliziert zuerst, und dann wird es immer einfacher. Was wir hier haben, das nennt man in der Grammatik, ein nicht identifizierender Nominalsatz. Ein Nominalsatz ist zum Beispiel A ist B. Das ist ein Nominalsatz. Also ein Nomen wird einem anderen Nomen gleichgestellt. Also, der Bauer ist ein Mensch. Das ist ein Nominalsatz. Jetzt, ein identifizierender Nominalsatz ist A ist B und B ist auch A. Oder man kann die Aussage umdrehen. Aber aufgepasst, das kann zu Fehlschlüssen führen. Also wenn man zum Beispiel sagt, Schwarze sind Menschen. Ist das richtig? Aber wenn man jetzt umkehrt und sagt, Menschen sind Schwarze, dann stimmt das nicht, denn es gibt auch solche, die weiß sind und gelb und rot. Und braun und alles mögliche noch. Also, da muss man gut aufpassen. Nicht jeden Satz kann man umkehren. Jetzt haben wir hier einen Satz, der nicht umgekehrt werden kann. Das Wort war der Gott. Dann könnte man das umdrehen, der Gott war das Wort. Und dann ist der Vater und der Sohn eine Person. Aber es heißt, das Wort war Gott. Gott, aber unterschieden vom Vater. Jetzt will ich das nochmal erklären an einem Beispiel, dann wird noch klarer. In 1. Johannes 4, Vers 8 haben wir auch einen nicht identifizierenden Nominalsatz. Dort heißt es nämlich, Gott ist Liebe. Natürlich auf Griechisch heißt das, der Gott ist Liebe. Der Gott ist Liebe. Aber es heißt dort nicht, der Gott ist die Liebe. Denn das wäre Hinduismus. Gott ist nicht die Liebe. Wenn Menschen sich lieben, das ist nicht Gott. Gott ist Liebe, jawohl. Aber nicht Liebe ist schlechthin Gott. Das ist Hinduismus. Also, das Lied ist eigentlich ganz falsch. Gott ist die Liebe. Aber das ist auch nicht falsch gemeint und darum dürfen wir es weiter singen. Ja, gut, aber ich sage nur, dass man so ein Feingefühl bekommt. Ja, klar, und das wollen wir weiterhin lernen. Aber nur einfach, wir haben es immer richtig verstanden. Niemand von uns hat gedacht, Gott ist die Liebe, dann heißt es also eben, alles, was irgendwie mit Liebe zu tun hat, das ist Gott. Nein. Aber Gott ist in seinem Leben, ist in seinem Wesen Liebe. 1. Johannes 1 heißt es auch, Gott ist Licht. Das heißt nicht, Gott ist das Licht. Ja? Ja. Sonst wäre die Sonne Gott. Und das wäre Heidentum. Aber Gott ist Licht. Sein Wesen ist Licht. Also, und darum muss es dort heißen, das Wort war Gott. Um klarzumachen, dass er unterschieden ist vom Vater. Also, wir können abfahren. Und weiter, Jesus Christus ist wirklich Mensch geworden. Wir haben das schon gelesen, 1. Johannes 4, Vers 1. Wir können die falschen Geister erkennen, wenn sie nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Übrigens nicht ins Fleisch. Ja? Sonst könnte man auffassen, eben der Logos ist irgendwie in eine menschliche Hülle hineingekommen. Nein, er ist im Fleisch, das heißt als Mensch gekommen. Und Fleisch bezeichnet in der hebräischen, biblischen Sprache dann den Menschen mit Geist, Seele und Leib. Das ist noch wichtig. Das ist nicht nur der Körper. Die Menschheit, wir bezeichnen als alles Fleisch. Ja, aber da ist die Seele auch noch drin und der Geist. Gut. Und Johannes 1, Vers 14, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Also der Herr Jesus ist wirklich Mensch geworden. Und dass er auch eine Seele gehabt hat, eine menschliche, sehen wir in Matthäus 26, Vers 38, wo er sagt, meine Seele ist betrübt bis zum Tode. Und dass er auch einen Geist hatte, einen menschlichen Geist, in Lukas 23, 36 sagt er, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Johannes 11, Vers 33, am Grab von Lazarus, da war sein Geist erschüttert in ihm. Und wichtig, Jesus Christus bleibt Mensch in alle Ewigkeit. Denn er ist körperlich auferstanden. Und Lukas 24, 37 bis 39, da erscheint der Herr und die Jünger meinen, es sei ein Geist. Da sagt er, nein, ich bin kein Geist. Kommt her und seht, dass mein Fleisch und mein Bein, Fleisch und Knochen, er ist mit Fleisch und Knochen als wirklicher Mensch auferstanden und darum hat er dann auch gegessen, gebt mir einen Fisch, sie haben Fisch gegeben und wirklich zu sehen, das ist kein Scheinleib, er ist ein richtiger Mensch. Aber in einer Zeugen Jehovas Kinderbibel habe ich das tatsächlich gefunden, dass es heißt, Jehova hätte den Körper Jesu verschwinden lassen aus dem Grab. Die leugnen die Auferstehung Jesu. Sie sagen, er sei als Geist auferstanden. Die leugnen also, dass er wieder als Mensch kommen würde. Und nun aufgepasst, 2. Johannes, Vers 7. Da sagt Johannes, denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleische kommend bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Vielleicht steht in ihrer Bibel, die nicht Jesus Christus im Fleische gekommen bekennen. Dann können Sie das durchstreichen und am Rand korrigieren. Es ist nämlich nicht die gleiche Zeitform wie in Kapitel 1. Im ersten Brief, Kapitel 4, Vers 1 bis 3. Dort steht, Jesus Christus im Fleisch gekommen. Perfekt. Und hier ist es Partizip Präsens. Manche Übersetzer haben irgendwie mit dieser Konstruktion nichts anfangen gewusst und dann haben sie es dem ersten Brief angeglichen. natürlich nicht bösartig. Aber das Kommend ist ganz wichtig, denn das Partizip Präsens hat oft Zukunftsbedeutung. Nicht wahr? Offenbarung 1, Vers 4. Es wird gegrüßt von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Der da kommt ist das gleiche Wort Erchominos, der Kommende, im Blick auf die Zukunft. Im Fleische kommend bedeutet, dass er als Mensch in der Zukunft wieder kommen wird. Und da können wir die Zeugen Jehovas ganz klar hier nehmen, dann sind sie Antichristen. Sie leugnen Jesus Christus im Fleische kommend. Er wird auch in der Zukunft als Mensch kommen. Er ist als Mensch in diese Welt gekommen, er hat als Mensch gelitten am Kreuz und ist gestorben. Er ist als Mensch am dritten Tag auferstanden, als Mensch dann in den Himmel aufgefahren, als Mensch hat er sich zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt und als Mensch wird er zurückkommen, der Sohn des Menschen, der Menschensohn auf den Wolken des Himmels. Eben als Mensch, nicht als Geist. Und darum ist das auch so gewaltig, nicht nur die Auferstehung ist so etwas Besonderes, sondern auch die Himmelfahrt. Himmelfahrt feiert man oft nicht so intensiv mit im Herzen wie Auferstehung. Aber was bedeutet das? Das ist das erste Mal, dass ein auferstandener, verherrlichter Mensch in den Himmel gekommen ist. Das hat es noch nie gegeben zuvor. Ja? Also der Auferstehungsleib, als der Herr Jesus auferstanden war, hatte er einen neuen Leib. In dem Sinn, dass der Auferstehungsleib ein verherrlichter Leib ist. Und auch die Gläubigen, die auferstehen werden, die werden einen verherrlichten Leib bekommen. 1. Korinther 15, Vers 46 lehrt, also ist es mit der Auferstehung aus den Toten. Es wird gesät, ein verweslicher Leib. Es wird auferweckt ein unverweslicher Leib. Es wird gesät in Schwachheit. Es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät in Unehre. Es wird auferweckt in Herrlichkeit. Aber es ist derselbe Körper, der auferweckt wird. Ja? Ja, also der genau gleiche Körper. Gut, ich habe Blut wird nicht ausdrücklich erwähnt. Aber das schließt sich mit ein. Was ausdrücklich der Ausdruck vorkommt in Lukas 24 ist Fleisch und Knochen. Aber das ist der gleiche Leib auferweckt, die gleichen Atome. Und so wird der Auferstehungsleib gebildet aus dem vorigen Leib. Natürlich, in 1. Korinther 15 wird gesprochen über einen geistigen Leib. Aber dieser Ausdruck hat nichts zu tun mit der Materie, der Beschaffenheit. Denn der Leib, den wir von Adam haben, wird dort genannt ein natürlicher Leib. Aber wörtlich im Griechischen ein seelischer Leib. Psychikos. Also der Körper wird genannt ein seelischer Leib. Oft mit natürlich übersetzt. Aber heißt wörtlich Psychikos, ein psychischer Leib. Der ist doch wirklich körperlich, oder? Und der Auferstehungsleib wird genannt ein geistiger Leib. Warum? Weil, so steht es in 1. Korinther 15, Adam, als er erschaffen wurde, war er eine lebendige Seele. Und seine Nachkommen, die haben einen seelischen Leib. Jesus Christus wird genannt ein lebendig machender Geist. Im Gegensatz zu Adam, der eine lebendige Seele war. Und darum werden die, die zu ihm gehören in der Auferstehung, werden genannt, sie haben einen geistigen Leib. Aber das hat also mit der Beschaffenheit des Körpers nichts zu tun. Wenn einen wirklichen Körper haben, natürlich, der Jesus konnte durch Türen hindurchgehen. Nun, die Gesetze der Physik, das ist alles in Gottes Hand. Übrigens, zwischen Atomen gibt es übrigens mehr Zwischenraum als etwas. Ist auch noch interessant. Nun, da wollen wir nicht spekulieren, aber eins ist klar, derselbe Leib des Herrn ist auferweckt worden und derselbe Leib bei uns wird auferweckt werden. Ja, noch eine Frage?
Warum man sagt, dass man
Ach so, ob das der Grund sei, dass viele Christen sagen, wir sollen uns nicht kremieren lassen. Die Kremation ändert an der Auferstehung nichts. Denn bei der Verbrennung geht ja kein Atom verloren. Da geht ja ein bisschen in die Luft, der Kohlenstoff bleibt zurück, aber es geht kein Atom verloren. Das haben die Atheisten früher gemeint, dass wenn man sich kremieren lässt, dann ist dann wirklich, wenn es doch etwas gibt, dann ist man entronnen. Nun, der Herr der Atome, der holt sie von alle wieder zusammen. Das ist kein Problem. Aber die Kremation ist darum problematisch, weil Gott zu Adam gesagt hat, du sollst wieder zum Staub zurückkehren. Und das wäre nicht das Zurückkehren zu Asche. Aber weiter kommt dazu, dass in der Bibel werden an verschiedenen Stellen Menschen verbrannt. Und dann ist es speziell das Gericht Gottes über sie. Sodom und Gomorra. Und der Judasbrief sagt, die stehen da als Beispiel für das ewige Feuer. Also das Verbrennen des Körpers am Ende des Lebens ist eigentlich ein Bild für die Hölle. Nun, Menschen, die nicht in die Hölle kommen, die sollten doch bei ihrer Bestattung auch darauf achten, dass sie nicht bildlich quasi das Feuer über sich ergehen lassen. Aber wenn nun jemand sich trotzdem kremiert hat, dann ändert das im Blick auf das Auferstehungsziel gar nichts. Das ist klar. Ja. Ah, dieser Brand bei den Königen, das war also nicht die Verbrennung der Gebeine, sondern das war einfach so quasi ein Gedenkfeuer bei der Bestattung. Diese Brände, die da erwähnt werden im Buch der Könige, das waren also so Gedenkfeuer, die gemacht wurden, aber nicht der Körper des Königs wurde verbrannt. Ja, gut, also das führt schon ein bisschen weiter und wir sollten jetzt zum Schluss kommen, vielleicht müssen manche auf den Zug, also wer den Zug fast verpasst, der soll doch auch ruhig hinausgehen. Und ja, sich nicht stören an uns, wenn wir jetzt noch abschließen und vielleicht das ein paar wenige kurz mit uns beten.